بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter mit Surat At-Tawbah. Wir haben gesagt, Surat At-Tawbah beschäftigt sich mit Ghazwat Tabuk, mit der letzten Schlacht oder dem letzten Kriegszug des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nun, eine weitere Sache, die die Heuchler begangen haben, und wie gesagt, Surat At-Tawbah hat ja die Heuchler bloßgestellt, ja, weil sie vieles angestellt haben. Eine weitere Sache gehört, dass sie eine Moschee erbaut haben als Konkurrenz gegen die andere Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beziehungsweise als Konkurrenz zur Moschee Quba. Die Quba-Moschee ist die erste Moschee, die erbaut wurde, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit erbaut hat. Also zumindest eine Seite hat er mitgeholfen, alaihi salatu wa sallam. Und zwar gab es einen Mann namens Abu Amir. Dieser Mann war kein gläubiger Mensch. Und er ist aber der Vater von dem Gefährten Hanzala, radiallahu anhu, den die Engel gewaschen haben, als er in der Schlacht gefallen ist, radiallahu anhu wa arda. Doch sein Vater war ein Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nach der Schlacht von Hunain, und da haben wir ja gesagt, das war die Schlacht gegen die anderen arabischen Stämme, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka eingenommen hat, und da diese arabischen Stämme auch besiegt wurden, flüchtete dann dieser Abu Amir hin zu den Römern und lebte dort. So als er mitbekommen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise dass die Römer die Muslime angreifen wollen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinaus wollte, um diesen Angriff abzuwehren, schickte er an die Heuchler in Medina, dass sie doch gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam kämpfen sollen und dass sie eine Moschee für ihn bauen, also für diesen Abu Amir, um danach die Leitung von Medina zu übernehmen, nachdem Rasul alaihi salatu wasalam getötet ist und nachdem alles aus und vorbei ist. Und daher offenbarte Allah azza wa jal diese Intrige, indem er sagte, und er erklärte diese Intrige, indem er sagte, und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen, und Allah liebt die sich Reinigenden. Ayah 107 und 108 von Surat At-Tawbah. Denn die Heuchler sagten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er doch dort beten solle, ja, damit diese Moschee eben auch eine Anerkennung erhält, aber Allah azza wa jalla hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewarnt. Das Heer der Muslime bestand aus 30.000 Mann. Das war für die damalige Zeit ein Riesenheer. Ja. Aber der Weg nach Tabuk, wie gesagt, war sehr, sehr lang. Um die 600 Kilometer mitten in der Hitze und bei Hunger. Und so stellte die Reise sehr, sehr große Strapazen für das gesamte Heer dar. So mussten einige Kamele geschlachtet werden, weil die Menschen nichts mehr zum Essen hatten. Und die Kamele eigentlich sind das die Tiere, auf denen man Sachen packt und dass man nicht die ganze Zeit gehen muss und so weiter. Aber es war wirklich so, die hatten nichts mehr zum Essen, diese Gefährten, radiallahu anhum, und sie wären fast gestorben vor Hunger. Also mussten sie auch diese einige Kamele schächten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bat Allah um Wasser. hat Dua gemacht, so kam eine Wolke und es fiel Regen hinunter und das gehört zu den Wundern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als die Muslime dann in Tabuk angekommen sind, haben die dortigen Römer Furcht bekommen. Also wie kann es sein, dass diese Araber 30.000 Mann herkommen von so einer Entfernung? Das ist so nicht normal, was sind das für Menschen? Ja, und die haben dann Angst bekommen und haben sich doch zurückgezogen. Und so kam es gar nicht erst zur Schlacht. Ja, das ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, sodass eben die Muslime davor bewahrt wurden, noch zusätzlich diesen Krieg zu führen. Und damit haben die Römer gemerkt, Muslime, das ist eine Großmacht. Also da kann man nicht einfach so rumspielen mit denen, die mal kurz mal angreifen gehen. Ja. Und seit dem Zeitpunkt hatten die Muslime auch international großes Ansehen bekommen. Allah Azza wa Jal erwähnt dann die Reue, die die Muslime erfahren haben, indem Allah sagt: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آية 117 bis 118. Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten, also Ghazwa Tabuk. Nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe abgeschweift wären, hierauf hat er ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig. Und die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Gewiss, Allah ist der Reue annehmende und barmherzige. So nannte Allah Azza wa Jal diesen Kriegszug Stunde der Bedrängnis aufgrund der vielen Strapazen. Und neben den Heuchlern gab es drei Sahaba, die nicht an dieser Schlacht teilgenommen haben. Und zwar waren das Ka'b ibn Malik, Murarah ibn al-Rabi'ah al-Amiri und Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Das waren drei Sahaba, edle Sahaba, die aber nicht teilgenommen haben. Und so haben sie, also außer Ka'b ibn Malik, die anderen beiden hatten schon bei der Schlacht von Badr teilgenommen. Und Ka'b ibn Malik hat bei allen Schlachten teilgenommen, außer bei Ghazwat Badr. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückkam, kamen allesamt die Leute, ja, das waren ja um die 80 Männer, ja, also inklusive der Heuchler, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben gesagt, es tut uns wirklich leid, dass wir nicht dabei waren, ja, und entschuldige, wir konnten nicht. Und da haben sie verschiedene Ausreden erwähnt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Entschuldigung angenommen. Er hat von diesen Menschen die Entschuldigung angenommen. Aber diese drei Sahabe, die haben keine Ausreden erwähnt. Also Ka'b ibn Malik radiallahu an und die anderen beiden, die sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und die haben gesagt, ja Rasulallah, wir haben keine Ausrede. Wir waren nicht dabei, ja, es tut uns wirklich leid. Wir haben keine Ausrede. Wir hatten genug Gesundheit, genug Proviant, aber wir waren nicht dabei. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über diese drei: Diese Personen haben die Wahrheit gesagt. So geht, bis Allah ein Urteil fällt. Also sind sie dann gegangen und Rasul alaihi salatu wasalam hat dann beschlossen, dass alle Menschen diese drei Personen meiden sollen. Die Menschen kamen zu denen und haben gesagt, warum habt ihr doch nicht irgendeine Ausrede, guckt doch mal die anderen. Rasul sallallahu alaihi wasalam hat ihnen verziehen und hat ihre Entschuldigung angenommen. Da sagten sie, nein, also es ist schlimm genug, dass wir nicht dabei waren und jetzt sollen wir auch noch lügen. Nein, und wir nehmen die Strafe an, die uns gegeben wird. So wurden sie gemieden und das ging 50 Tage so. 50 Tage so, und Ka'b ibn Malik radiallahu anh berichtet das und erklärt, was da passiert ist. Die anderen beiden, die waren daheim und verbrachten die Zeit daheim in Trauer und Weinen. Ka'b ibn Malik ging aber trotzdem raus zur Moschee zum Beten und so weiter, aber er merkte, kein Mensch begrüßt oder erwidert den Gruß. Es war so weit, dass Ka'b ibn Malik radiallahu anh sagte: Als ich in die Moschee reinging und den Propheten sallallahu alaihi wasallam gegrüßt habe, achtete ich auf seine Lippen, ob sie sich bewegen. Also ob er auch zumindest leise sagt, wa alaikum assalam. So sehr ging es ihm darum, dass er eben diese Beziehung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht verliert. Nach 40 Tagen schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Botschaft an diese drei, sie mögen ihre Frauen nicht mehr berühren. Da fragen sie, sollen wir uns trennen von denen? Er sagte, nein, aber berührt sie nicht. Und das war natürlich noch einmal ein weiterer Grund dafür, dass sie Angst hatten und Furcht hatten, dass sie gar nicht mehr angenommen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dann nach 50 Tagen offenbarte Allah eben diese Ayat, dass Allah azza wa jalla diese Taube angenommen hat. Interessant ist, dass während dieser Zeit, während dieser 50 Tagen, ein König der Ghassaniden, ja, oder Ghassaniden, das waren Verbündete des Römischen Reichs damals, ja, und er schickte ein Schreiben zu Ka'b ibn Malik und sagte ihm, das waren Araber, ja, aber es waren Verbündete der Römer. Und er schickte ihm ein Schreiben und sagte, wir haben mitbekommen, dass dein Freund dich meidet, meinen Rasul alaihi salatu wasalam. Und du musst das nicht ertragen, diese Erniedrigung, also komme zu uns und wir werden dir Ansehen schenken. Ka'b ibn Malik sagte sich, das ist schon wieder die nächste Prüfung. Und er nahm dieses Schreiben und verbrannte es dann und ließ sich nicht in die Irre führen von so einem Angebot von diesem König. Und nach Ablauf, also wie gesagt, dieser Tage hat Allah Azza wa Jalla diese Reue angenommen. Die Sura zeigt, wie sehr die Gefährten den Islam beschützt haben und sich für ihn eingesetzt haben. Also Sura Tauba und diese Ghazwa Tabuk, wenn wir uns anschauen, was diese Sahaba alles durchgemacht haben. Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu an, hatte ein Tier, ein Gefährt, und das ist ihm erkrankt oder eben, es konnte nicht mehr weiter. Und deswegen hat er sich verspätet, ja, dieses Tier war nicht, das war kaputt, ja, also es war halbtot, dieses Tier, weil, wie gesagt, es war Hitze, es war Sommer, es war Dürre, es gab kein Wasser, es war einfach, es war eine Qual. Und das Herr, das schreitet fort, und Abu Dharr al-Ghifari war viel später, viel weiter hinten. Und da fragt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wo ist Abu Dharr? Und oder die Menschen fragten, wo ist Abu Dharr? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam. Das bedeutet, also man wusste nicht mehr damals, wer ist zurück, wer hat die Muslime im Stich gelassen und wer nicht. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn in ihm Gutes liegt, dann wird er kommen. Und wenn in ihm nichts Gutes liegt, dann hat Allah azza wa jalla euch erspart, dass er mit euch ist. Und Abu Dharr al-Ghifari musste dann zu Fuß weiter. Allahu a'lam, wie weit diese Strecke war. Er musste zu Fuß weiter, mitten durch die Wüste und so weiter und so fort, ohne Proviant und ohne, er hatte ja keinen Begleiter mehr, wo er sagen könnte, gib mir mal einen Schluck Wasser und so weiter. Und so ist er alleine weitergegangen, bis er dann in die Nähe des Heeres gekommen ist, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute haben gesehen, wer ist denn das? Wer ist denn das dahinter? Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, sei Abu Dharr, sei Abu Dharr. Also er hofft, der Rasul sallallahu alaihi wasallam, dass es Abu Dharr ist. Abu Dharr, radiallahu anhu, einer der ersten Muslime. Er war jemand, der zu Beginn des Islams, noch bevor der Islam öffentlich verkündet wurde, ging er zu den Mekkanern und hat geschrien, es gibt nur einen Gott und die haben den zusammengeschlagen. Das ist Abu Dharr al-Ghifari. Der wird doch keinen Rückzieher machen jetzt. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sei Abu Dharr, sei Abu Dharr. Und auf einmal war es doch Abu Dharr radiyallahu anhu wa arda. Das ist nur eine Geschichte, was die Sahaba alles gemacht haben, damit wir hier gemütlich vor so einem Bildschirm sitzen und Allah erwähnen können. Möge Allah uns mit diesen Sahaba vereinen. Allah Azza wa Jal sagt, dass er zufrieden ist mit ihnen. Und das müssen wir verstehen, liebe Geschwister, wenn wir lesen, ja, Allah ist mit den Sahaba zufrieden. Was bedeutet das? Warum ist er zufrieden? Was haben diese Sahaba getan? Was mussten sie erleiden? Allah Azza wa Jal sagt, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آية 100. Die vorausgeeilten ersten von den Auswanderern, Muhajirun, und den Helfern, Al-Ansar, und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Diese Ayah, liebe Geschwister, ist einer der größten Belege dafür, dass wir den Islam verstehen müssen, wie die Sahaba es verstanden haben. Al-Quran beinhaltet die Bedienungsanleitung. Wie verstehen wir den Quran? Und deswegen eine Regel, die sich jeder Muslim merken soll. Alles, was die Sahaba nicht im Islam gesagt haben oder gelebt haben, gehört auch nicht zum Islam. Welche ist die richtige Aqida? Die Aqida der Sahaba. Was ist das richtige Verständnis des Korans und der Sunna? Das Verständnis der Sahaba. Ja, warum denn? Warum dürfen wir denn nicht unser eigenes Verständnis haben? Weil Allah sagt, dass Allah zufrieden ist mit den Muhajirin, mit den Ansar und wem? Und die ihnen folgen, und zwar, und die ihnen auf beste Weise folgen, also richtig folgen. Mit denen ist Allah zufrieden. So, was, und ja, und jetzt, wo steht denn das da, bitte schön, dass ich nicht meine eigene These aufstellen kann, die der These oder der Ansicht der Sahaba widerspricht? Das steht im Umkehrschluss. Das ist ein Mittel bei der Ableitung von Geboten im Koran und in der Sunna. Der Umkehrschluss, was ist denn der Umkehrschluss dieser Ayah? Der Umkehrschluss lautet, wer ihnen nicht richtig folgt, was ist dann? Allah ist nicht zufrieden mit ihm. So einfach ist das. Du möchtest, dass Allah zufrieden ist mit dir, oder nicht? So, also, an was glaubst du? Glaube an das, was die Sahaba geglaubt haben. Und erfinde nichts Zusätzliches. Und das ist unser Maßstab. Immer wenn jemand sagt, immer zu, die richtige Aqida und so, super. Hat das Abu Bakr gesagt? Hat das Umar gesagt? Ist das die Aqida von Uthman, von Ali, von Talha und Zubair und wie sie alle heißen, radiallahu anhum wa ardahum? Glaube so, wie die Sahaba geglaubt haben. Verstehe den Koran so, wie die Sahaba ihn verstanden haben. ja, heißt das, wir dürfen kein Flugzeug fliegen, wir dürfen kein Handy benutzen? Also nochmal, diese Argumente, die dann immer wieder erwähnt werden, die erklären, dass man den Islam nicht richtig verstanden hat. Es geht um das Verständnis von Koran und Sunna. Im Koran und in der Sunna sind genug Werkzeuge, dass wir auch in einer modernen Zeit zeitgemäß leben, aber nicht indem wir Sünden zu Erlaubtem erklären oder auch Erlaubtes zu Verbotenem erklären. Ja, deswegen, der Maßstab für richtiges Verständnis ist das Verständnis der Sahabe. Das sagt nicht irgendjemand. Und das ist keine Sache, wo wir diskutieren können. Ja, was denkst du und was ist deine Meinung? Dass Allah Azza wa Jalla legt das fest. Du willst Wohlgefallen Allahs? Es gibt keinen anderen Weg, außer Muhajirun und Ansar und die ihnen gefolgt sind. Und das müssen wir eben verinnerlichen. In Surat al-Tawbah erwähnt Allah Azza wa Jalla auch das Verbot für Angehörige, die als Nichtmuslime gestorben sind, um Vergebung zu bitten. So sagt Allah Azza wa Jalla: Dem Propheten und denjenigen, die glauben, steht es nicht zu, für die Götzendiener um Vergebung zu bitten, auch wenn es Verwandte wären, nachdem es ihnen klar geworden ist, dass sie Insassen des Höllenbrandes sein werden. Ayah 113. Ebenso erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura die Stellung des Wissenserwerbs, dass man sich Wissen aneignet. Allah sagt, es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken, wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um mehr von der Religion zu erlernen und um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren, auf das sie sich vorsehen mögen. Ayah 122. Hier motiviert also Allah Azza wa Jal eben zu lernen, die Religion zu lernen und zu lehren. Und den Schluss dieser Sura bilden Ayat, die erklären, wie nobel der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, wie wunderschön sein Charakter war. Allah Azza wa Jal sagt:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
128 und 29. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag: Meine Genüge ist Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm, auf ihn verlasse ich mich und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Damit kommen wir zur nächsten Sura in diesem Juz und das ist Surat Yunus. Surat Yunus ist eine mekkanische Sura, also offenbart vor der Hijra. Surat Yunus ist eine von fünf Suren, die mit den Buchstaben Alif, Lam, Ra beginnen. Und dabei wurde sie mit dem Namen Yunus benannt, obwohl nur eine Ayah in dieser Sura die Geschichte des Propheten Yunus a.s. erwähnt, nämlich die Ayah 98. Ansonsten geht es in dieser Sura gar nicht um Yunus a.s. So, die Gelehrten haben sich gefragt, ja, aber warum heißt diese Sura dann Surat Yunus? Grund dafür ist, dass die anderen Suren, die mit Alif Lam Ra beginnen, allesamt Namen von Propheten haben. Also Surat Hud, Surat Yusuf und Surat Ibrahim. Vorher kommt zwar Surat Ar-Ra'd, aber das ist ja kein Prophetenname und Surat Ar-Ra'd beginnt auch nicht mit Alif Lam Ra, wie wir sehen werden. Zwar auch mit Buchstaben, aber nicht Alif Lam Ra. Und danach kommt Surat Al-Hijr, auch Alif Lam Ra, hat kein Prophetennamen, wie wir noch sehen werden, aber es ist eine Ortsangabe, wo ein Prophet gelebt hat, das werden wir noch sehen. Also, und da eben alle Suren mit Alif Lam Ra, Prophetennamen bzw. Ortsangabe, beinhalten, ist es passend, dass auch Surat Yunus eben einen Namen hat von einem Propheten, der eben in dieser Sura erwähnt wird, und zwar ist das Yunus alayhis salam. Die Sura beschäftigt sich mit dem Glauben. Das ist Hauptthema dieser Sura, insbesondere mit der Echtheit der Botschaft. Also Surat Yunus, wenn man diese Sura liest, dann merkt man, also die Botschaft hinter dieser Sura ist, der Koran ist echt. Ja, das ist so die Hauptbotschaft. Und daher geht die Sura sehr viel auf Scheinargumente ein. Und wir hatten ja schon bei Surat al-An'am gesehen, wie eine Sura so fokussiert ist auf Aqida-Themen. So beginnt Allah Azza wa Jal die Sura mit der Tatsache, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Allah Azza wa Jal sagt, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Das waren die ersten beiden Ayat. Alif Lam Ra. Dies sind die Zeichen des weisen Buches. Ist es denn für die Menschen verwunderlich, dass wir einem Mann von ihnen als Offenbarung eingegeben haben? Warne die Menschen und verkünde denen, die glauben, die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen wahrhaftigen Stand haben. Die Ungläubigen sagen, das ist wahrlich ein deutlicher Zauber. Hier erwähnt also Allah Azza wa Jal eines dieser Scheinargumente, dass sie gesagt haben, das war ein Zauberer. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal danach einige Schöpfungen, ja, um darauf hinzuweisen, dass Allah Azza wa Jal der Allmächtige ist, ja, und dass derjenige, der das alles erschaffen hat, es nicht sinnlos erschaffen hat. Warum gibt es denn die Welt und die Sonne und Mond? Es muss doch einen Sinn haben. Der Sinn ist, dass Allah angebetet wird. Also hat er Propheten geschickt. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal, dass der Glaube tief im Menschen veranlagt ist. Und das zeigt sich in Krisensituationen. Dazu sagt Allah, und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er uns an, auf der Seite liegend, im Sitzen oder stehend. Wenn wir ihm aber sein Unheil hinweggenommen haben, geht er vorbei, als hätte er uns nicht wegen eines Unheils, das ihm widerfahren ist, angerufen. So ist den Maßlosen ausgeschmückt, was sie tun. Ayat 12. Diese Ayah, wenn wir sie als Muslime lesen, dürfen wir nicht nur denken, ja, gemeint sind ja die damaligen Polytheisten. Wie oft hast du Allah angefleht? Ja Allah, nächste Prüfung. Ja Allah, bitte hilf mir. Oder, ja Allah, der nächste Job. Ja Allah, und nachdem Allah Azza wa Jal dir dich bestanden ließ, die Prüfung, oder diesen Job gegeben hat, oder dieses Geld gegeben hat, oder geheilt hat, und vernachlässigst du Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann das nächste Mal, ja Rabbi, nee, diesmal bitte, ja Rabbi, hilf mir und so weiter. Und dann hilft er dir, und was ist dann? Dann vernachlässigst du Allah azza wa jalla. Also diese Ayah ist auch an uns gerichtet. Spiel nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala, sondern meine es ernst und bleibe immer standhaft. Und selbst wenn es mal passiert ist, kehre zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Danach erinnerte Allah Azza wa Jal an das Ende der vorangegangenen Völker, die nicht geglaubt haben, und damit wir eben von diesen Fehlern lernen. Als nächstes erwähnt Allah Azza wa Jal einen weiteren Einwand der damaligen Polytheisten. Allah sagt, wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, bringe einen anderen Koran als diesen oder ändere ihn ab. Sag, es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst aus abzuändern. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, Ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Sag, wenn Allah wollte, würde ich ihn euch nicht verlesen, und er würde euch nicht davon Kenntnis geben. Ich habe doch vor dem ein Leben lang unter euch verweilt. Begreift ihr denn nicht? Aja 15 und 16. Das ist ein rationaler Beweis für die Echtheit des Korans. Denn die Mekkaner sagten, hör mal zu, erfinde mal eine Aja. Weil die dachten, Nabi sallallahu alaihi wasallam ist der Verfasser des Korans. Und da sagte der Rasul sallallahu alaihi wasallam, das kann ich nicht. Ich kann nicht einfach eine Aja erfinden. Und dann hat er darauf hingewiesen, als Beleg dafür, dass der Koran von Allah ist. Und zwar, ich lebe doch die ganze Zeit mit euch. Ja, 40 Jahre lebte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Mekkanern. Und ihr wisst doch ganz genau, dass ich weder lesen noch schreiben kann. Woher soll dann dieser Koran kommen? Habe ich ihn versteckt 40 Jahre? Oder ihr wisst doch, ich habe nirgends so gelernt. Das heißt, das ist ein rationaler Beweis dafür, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam keine Aya erfinden kann, sondern das ist eine Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Danach widerlegte Allah die Ausrede der Polytheisten für ihren Götzendienst. Und zwar sagten sie, sie dienen anstatt Allahs, also Allah sagte, sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sag, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt? Weder in den Himmeln noch auf der Erde, preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesinnen. Aja 18. Also wollt ihr denn Allah beibringen, etwas beibringen, was Allah nicht weiß? Welche Fürsprecher, bitteschön? Allah Azzawajal, seit wann braucht denn Allah Fürsprecher? Ja, sondern, wenn wir Allah bitten, dann bitten wir ihn direkt. Und diese Aya ist auch ein Argument gegen diejenigen, die an Gräbern, also diese Gräberkult haben und diese Verstorbenen anflehen, weil viele von denen sagen genau das Gleiche. Sie sagen, nein, wir beten nicht diesen Verstorbenen an in diesem Grab. Nein, A'udhu Billah, das machen wir nicht. Ja, was macht ihr denn dann? Nein, wir möchten nur, dass er Fürsprecher ist bei Allah. Ja, und was haben die Mekkaner gemacht? Das haben die doch genau gesagt. Nein, wir beten sie nicht an. Sie sollen nur Fürsprecher sein. Und deswegen ist es strikt verboten, Verstorbene anzuflehen oder Abwesende anzuflehen, wo kein Kontakt findet. Ja? Was man Rabita nennt und so weiter und so fort. Ja? Ja, der sitzt irgendwo und der weiß, was ich verlange. Das sind göttliche Eigenschaften, die gebühren nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das nächste Scheinargument der Polytheisten erwähnt Allah, indem er sagt, und sie sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag, das Verborgene ist nur Allahs. So wartet ab, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. Damit erklärt Allah, dass die Zeichen nach seinem Willen hervortreten und nicht nach dem Verlangen der Menschen. Und so drohte ihnen Allah Azza wa Jal, indem sie abwarten sollen. Also diese Zeichen werden noch kommen, aber nicht, wenn ihr sie verlangt, die Mekkaner, sondern wenn Allah Azza wa Jal sie bestimmt. Und das Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war voller Zeichen, wie wir ja schon sehr oft auch jetzt in dieser Reihe gesehen haben. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal Ayat, die das Herz eines Gläubigen berühren. Allah Azza wa Jal sagt,
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
آية 25 und 26. Allah sagt, Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens. ewig werden sie darin bleiben. Die Tafsir-Gelehrten erwähnen das mit dem Ausdruck, für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Dieses Mehr an Lohn gemeint ist damit zusätzlich zum Eintritt ins Paradies der Genuss des Anblicks von Allahs Antlitz. Möge Allah uns erlauben, sein Antlitz zu sehen. Danach widerlegt Allah wieder den Glauben der Götzendiener, indem er sagt, sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Sag, Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der zur Wahrheit leitet? Sag, Allah leitet zur Wahrheit. Hat jemand, der zur Wahrheit leitet, ein größeres Anrecht darauf, dass man ihm folgt, oder jemand, der nur dann die Rechtleitung findet, wenn er selbst gerecht geleitet wird? Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr? Aja 34 und 35. Anschließend fordert Allah sie heraus, den Koran nachzuahmen, wenn sie behaupten, dass er nicht von Allah ist. So sagt Allah, oder sagen sie, er hat ihn ersonnen? Sagt, dann bringt eine Sura bei, die ihm gleich ist, und ruft an, wen ihr könnt, anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Aja 38. Ebenso geht er auf die Frage nach der Stunde ein. So sagt Allah Azza wa Jal, und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Aja 48. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam besitzt ja selbst kein Wissen darüber, wann diese Stunde eintritt, und so sagt Allah Azza wa Jal, sag, ich vermag mir selbst weder Schaden noch Nutzen zubringen, außer was Allah will. Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist, und wenn ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen. Aja 49. Und danach beschreibt Allah Azza wa Jal sein Buch mit folgenden Worten, O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Aja 57. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal die Eigenschaften der Gläubigen in dieser Sura. Und so erwähnt Allah Azza wa Jal die Gefolgsleute Allahs, indem er sagt, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آية 62 bis 64. Sicherlich über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind, für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs, das ist der großartige Erfolg. Ein weiteres Scheinargument der Polytheisten ist die Behauptung, dass Allah Kinder hätte. Denn die Götzendiener waren der Ansicht, dass die Engel die Töchter Allahs seien. Und dies lehnt Allah ab, indem er sagt, sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm. Er ist der Unbedürftige. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Keine Ermächtigung habt ihr dafür. Wollt ihr über Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Sagt gewiss, denjenigen, die gegen Allah Lügen ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Aja 68 und 69. Im weiteren Verlauf werden die Geschichten von Nuh a.s. und Musa a.s. erwähnt und dabei steht im Vordergrund, dass die Botschaft nicht jedem hilft. So sagt Allah azza wa jal, hierauf schickten wir nach ihm Gesandte zu ihrem jeweiligen Volk. Sie kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen, aber sie waren nicht bereit, an das zu glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. so versiegeln wir die Herzen der Übertreter. Ayah 74. Und diese Ayah erklärt nun also noch einmal, wen Allah in die Irre leitet, nämlich diejenigen, die gar nicht die Rechtleitung erwünschen und nicht wollen. Die Geschichte von Musa in dieser Sura, a.s., stellt den Fokus auf das Ende von Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber, und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten, da verfolgten sie Pharaon und seine Herrscharen in Auflehnung und Übertretung, bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte, ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer dem, an den die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Aber jetzt erst, wo du dich doch zuvor widersetzt und zu den Unheilstiftern gehörtest, heute wollen wir dich mit deinem Leib erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen seiest, und viele von den Menschen sind gegenüber unseren Zeichen wahrlich unachtsam. Ayah 90 bis 92. Das bedeutet, dass eben Pharaon kurz vor seinem Tod bereuen wollte und nicht mal aufrichtig, ich glaube an den Gott, an den die Kinder Israels geglaubt haben. Also er wollte nicht mal sagen, ich glaube an Allah, an meinen Herrn. Selbst in dieser Situation. Und da Allah Azza wa Jal ganz genau wusste, dass er es nicht ernst meint, nahm Allah Azza wa Jal auch diese Reue nicht von ihm an. Schließlich erklärt Allah einen weiteren Beweis für die Echtheit des Korans, nämlich die Übereinstimmung dieser Geschichten mit den historischen Tatsachen, die in den vergangenen Büchern erwähnt wurden. Und dabei lautet das Argument, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam, keinen Zugang zu diesen Geschichten hatte, da er weder lesen noch schreiben konnte und auch bei keinem Menschen gelernt hat. Daher sagt Allah, wenn du über das, was wir zu dir als Offenbarung hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Dir ist ja die Wahrheit von deinem Herrn zugekommen, so gehöre nicht zu den Zweiflern. Ayah 94. Aber Allah Azzawajal erwähnt danach, dass es vielen gar nicht um Beweise geht. Ja, daher würden sie auch gar nicht glauben, selbst wenn man unzählige Beweise ihnen liefern würde. Allah sagt, diejenigen, gegen die sich das Wort deines Herrn bewahrheitet hat, glauben nicht, auch wenn jedes Zeichen zu ihnen käme, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Ayah 96 und 97. Und am Ende dieser Sura erwähnt Allah den Propheten Yunus, alayhi salatu wassalam. Allah sagt, wenn doch irgendeine Stadt geglaubt hätte, so dass ihr Glaube ihr genützt hätte, keine tat es, außer dem Volk von Yunus. Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf und gewährten ihnen Nießbrauch auf Zeit. Yunus, Ayah 98. Die Geschichte von Yunus a.s. wird an anderer Stelle noch ein bisschen detaillierter erwähnt, deswegen werden wir hier jetzt nicht auf die Geschichte detaillierter eingehen, aber Allah azza wa jal erwähnt hier eine interessante Angelegenheit. Und zwar sagte Allah azza wa jal, dass die vorangegangenen Völker, dass sie vernichtet wurden. Warum? Weil sie nicht bereut haben. Das einzige Volk, erwähnt Allah azza wa jal hier, das einzige Volk, das bereut hat, als die Strafe kurz bevorstand, war das Volk von Yunus. So wird erwähnt, dass Yunus alaihi salam, als er gegangen ist von seinem Volk, ja, dass dann tatsächlich diese Strafe sich nahte und die Menschen es gesehen haben und dann doch geglaubt haben und Allah azza wa jal angefleht haben, dass sie eben bereuen. Und deswegen hat Allah azza wa jal sie doch nicht vernichtet. Das ist das einzige Volk, das doch nicht vernichtet wurde. Ansonsten alle anderen Völker, wie wir ja schon gesehen haben hier im Koran, haben nicht geglaubt. Ja, bis die Strafe gekommen ist, wollten sie nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und deswegen fragten sich die Gelehrten, Yunus alayhi salam, ist er dann zu diesem Volk wieder zurückgekehrt, nochmal zu ihnen entsandt worden oder zu einem anderen Volk? Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Den Abschluss dieser Sura bildet der Aufruf zur Befolgung der Botschaft und dabei erklärt Allah Azza wa Jal, dass er der Verwalter aller Angelegenheiten ist und Allah Azza wa Jal sagt hier, wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen, er trifft damit, wen er will von seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Sag, o ihr Menschen, zu euch ist nunmehr die Wahrheit von eurem Herrn gekommen. Wer sich recht leiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und ich bin nicht euer Sachwalter. Und folge dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird, und gedulde dich, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.